Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge unseres kommunalpolitischen Podcasts Das Gelbe von Eil, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wie immer wir sage, dann meine ich neben meiner Person meinen kongenialen Sparingspartner, seines Zeichens den Ortsvorsitzenden der FDP in Kerken, Adrian Assenbacher. Schönen guten Abend, Adrian.
Herr Roman, lass dich so stehen.
Das hat sich wie immer eingebürgert. Wir begrüßen euch zur Folge 26. Uns ist letzte Woche aufgefallen, dass wir gar nicht herausgestellt haben, dass letzte Woche die 25. Folge war, was ja doch schon so ein kleines Jubiläum ist.
Ja, aber ich finde, das 25. Folgenjubiläum ist so ein bisschen wie jemand, der so sechsmonatiges feiert. Stimmt. Also so halben Geburtstag ja. Oder so. Das finde ich immer ganz merkwürdig.
Stimmt. Außerdem haben wir ja die ersten beiden Folgen auch an einem Abend aufgenommen. Also ist das jetzt ja eigentlich die 25. Woche.
Ja, stimmt. Ne? Deswegen ist dem einen oder anderen vielleicht auch aufgefallen, wenn man bei uns in der Insta-Timeline ganz nach unten scrollt, dass eine Folge fehlt.
Stimmt, genau.
Ja, die zweite Folge, also es gibt die erste und dann die dritte, weil wir nicht zwei Posts hintereinander raushauen wollten.
Richtig. Also deswegen.
Das triggert mich jetzt.
Wir kommen zur 26., 25. Folge.
Zur 26. Folge in der 25. Woche.
Genau. Und wir nehmen tatsächlich wieder einen Kerken auf.
Ich finde das super.
Ich glaub dir das. Ich habe auch heute meinen Hund mitgebracht und du hast auch Abendessen gemacht, lecker. Und dementsprechend haben wir jetzt erst gegessen und uns da im Vorgespräch ein bisschen drüber unterhalten, was wir heute denn so erzählen wollen. Und zur Wahrheit gehört, vieles, was gerade passiert, tut mir leid, können wir gerade nicht erzählen. Weil das...
Wahlkampfstrategie.
Genau. Und Wahlkampfaktion und Wahlkampfmittel, die wir hier noch nicht gedroppt haben, betrifft. Und wir wollen natürlich auch keine Hints an andere Parteien geben. Was machen die Freien Demokraten hier so in Kerken, in Geldern oder im Kreis Kleve? Deswegen müssen wir da immer ein bisschen hinten dran bleiben. Wir hoffen, ihr habt dafür Verständnis, weil wir tatsächlich nicht wollen, dass gewisse Aktionen jetzt schon publik werden oder gewisse Planungen, die wir haben und die in die recht konkrete Umsetzung jetzt in den nächsten Wochen gehen. Dementsprechend werden wir das dann immer so peu à peu auch über unsere Kanäle dann entsprechend publishen, aber jetzt nicht sozusagen im Vorhinein hier offenbaren.
Also der Sinn von Wahlkampfaktionen und so ist ja, dass sie öffentlich werden, sonst würdest du es ja nicht machen.
Aber nicht im
aber
Vorfeld.
Halt nicht vorher.
Wir können euch aber versichern, es sind einige geile Dinge in der Pipeline. Also das muss ich selber so sagen. Just heute habe ich was verabredet, worauf ich mich sehr freue. Richtung Ende des Wahlkampfes. Und die Sache kann ich sagen, deine Wahlplakate sind heute angekommen.
Das stimmt. Und die waren auch wesentlich leichter als das, was wir gestern verladen haben. Das ist auch kein Geheimnis, weil das haben wir gepostet.
Richtig. Ja.
Aber gestern sind wir nach Emmerich gedüst.
Richtig.
Der Kenner wird wissen, oder wer die letzte Folge gehört hat, dass in Emmerich Katjes sitzt. Und da haben wir eine halbe Tonne Katjes verladen.
3175 Gramm
Packung. Ja, und so richtig feuerwehrmäßig. Eigentlich hätten wir das filmen müssen, aber es war halt keiner zum Filmen da, weil jeder in der Schlange stand und die Kartons sich gegenseitig zugeworfen hat.
Ja, und dann haben wir es noch aufgeteilt. Also der in der letzten Folge schon erwähnte Luca Kersies, der Ortsvorsitzende der FDP in Emmerich, hat einen Teil.
Der sich bei mir, also der mir gesagt hat, er hatte ja jetzt auch mal einen Shoutout.
Ja, genau.
Ja, ja.
Richtig, stimmt.
Ja,
jetzt hast du ein zweites.
Jetzt hat er ein zweites Shoutout. Hallo Luca.
Und der hat einen Teil behalten. Dann waren wir noch beim Stefan, dem Listendritten unserer Kreistagsliste und früherer Kreisvorsitzender von uns.
Dessen Garage voll mit Plakaten und Katjes ist.
Genau.
Und dessen Garage riecht wie ein Katjesladen.
Ja, mein Büro jetzt auch im Übrigen.
Ja.
Also
dein Auto
und,
auch.
Genau, und die Hälfte der Party habe ich dann in die Karre gehabt. Da ist mir wieder aufgefallen, was für ein unfassbares Raumwunder mein Kombi ist. Also ziemlich genau 1500 Tüten waren es ja. Mehr als 40 Kartons, glaube ich, waren es am Ende. Und die haben wir dann in meinem Büro verfrachtet, gestern Abend. War auch geil, wer es gesehen hat, vielleicht auf meinem Kanal und auch vom Podcast, diesen riesen Stapel an Kartons vor der Haustür zu sehen, wo Adrian sich übrigens auch erfolgreich verpisst hat, weil er einfach mal ein Telefonat hat. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ihm auch gesagt, ja komm, geh telefonieren, ne, setz dich auf die Terrasse, muss ja hier nicht blöd auf der Straße auf und ab laufen. Habe ich die Kartons praktisch alleine rausgetragen oder ausgeladen. Aber Adrian ist nicht ohne ein Türmchen umzuschmeißen vor meiner Haustür dann reingegangen.
Ich habe das überhaupt nicht umgeschmissen, das ist von selbst umgefallen.
Ja, 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 ja.
Du hast es nicht fachmännisch gestapelt.
Ja. Auf jeden Fall sitzen jetzt oder stehen jetzt 1500 Katjes-Tüten bei mir im Büro und meine ganze Bude riecht wie so ein Süßigkeitenladen. Das ist, also, wenn man das nicht kennt vorher, da fällt das einem nicht so auf, ne? Aber ja, wenn so eine Masse da, riecht durch die Packung durch.
Jetzt brauchst du noch so drei Umpa-Lumpas und einen Zylinder und dann kannst du die Katjes Schokoladenfabrik aufmachen.
Ja, es ist echt verrückt. Also mein Hund wusste auch nicht, was da, der riecht das ja nochmal intensiver. Der liegt da sonst immer auf dem Schreibtisch, weißt du ja, ne? Der hat da keinen Bock drauf momentan.
Ja, dein Hund denkt ab und zu, er wäre eine Katze und liegt auf dem Schreibtisch.
Genau, und guckt dann da draus. Momentan liegt der mir zu Füßen. Aber der
das mag ist halt, ne, also das ist eine putzige Vorstellung, wenn man so, was weiß ich, so ein Zwergspitz auf dem Schreibtisch liegen hat. Aber deiner ist halt ein Labrador.
Genau, ein etwas größer geratener, sehr muskulöser Labrador, der aber, will ich kurz festhalten, im Optimalgewicht ist, wie ich heute Morgen.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er fett ist. Ich habe gesagt, dass er groß ist.
Genau, er ist schon ein Kavenzmann, das kann man so sagen.
Ja. Naja. Aber apropos groß, ja, meine Plakate sind da. Mein ganzes Wohnzimmer heute lag voller Plakate.
Ja, wir gucken gerade drauf, ja. Obwohl, man muss jetzt sagen, die größere Teillieferung, die restlichen kommen morgen.
Ja, also zwei Drittel sind jetzt da, der Plakate.
Wenn, man weiß ja nicht, wie viele.
Ja, ich weiß ja, wie viele in den Paketen sind. Und die haben nicht alles gleichzeitig geliefert.
Ich wollte jetzt nicht droppen, wie viele Motive du hast.
Habe ich auch nicht gesagt. Das heißt ja nicht, dass alle Motive von allem da sind. Es fehlt einfach noch eine Teillieferung.
Ja, der Adrian ist heute wieder ein kleiner Klugscheißer. So. Gut, also das ist momentan der Sachstand. Plakate da in Geldern sind schon lange alle Plakate da.
Was mit daran liegt, dass ich die designt habe, bevor ich meine designt habe.
Korrekt, ja.
Ja.
Ich meine, konntest du ja auch lange nicht, weil wir das Fotoshooting nicht gemacht hatten mit dir. Das haben wir auch letzte Woche, ne?
Ja. Ja, ich habe ja immer Fotos von allen, nur nicht von mir selbst.
Bis ich irgendwann, haben wir ja auch mal gesagt, so, jetzt reicht's mir, wir gehen jetzt Fotos machen.
Ja. So. Und dann haben wir welche gemacht.
Genau.
Es sind auch gute Fotos geworden, glaube ich. Ich finde ja meine eigenen Fotos immer furchtbar. Aber ich bin ja davon überzeugt, dass ich ein furchtbar unfotogener Mensch bin. Aber du nix.
Nein, das
war jetzt der Moment, wo du sagen musst, nein, Adrian, du bist furchtbar fotogen und die Fotos sind alle ganz toll geworden.
Also zu deiner Fotogenität kann ich nur sagen, du bist halt einer Riege mit ganz großen, namhaften Persönlichkeiten der Zeit- und Modegeschichte.
Ja, ja.
Also, da musst du dich nicht schämen für. Das ist gar keine Frage. Nein, aber die Plakate sind gut geworden, auf jeden Fall in Geldern. Heute sind noch mal ein paar Flyer angekommen. Wir haben ja verschiedene Flyer, also A für die Ortswahlbezirkskandidatinnen und Kandidaten, aber auch ein paar andere. Das ist jetzt wieder so ein Fall, wo wir nicht sehr ins Detail gehen. Und die Plakate aus Kerken sind jetzt heute, wir schauen gerade drauf praktisch. Momentan habe ich auf dem Karton das Geschirr von meinem Hund abgelegt.
Ja, die werden da jetzt auch, weil ich ja in der Mangelung eines Kellers, ist ja meine halbe Butze jetzt voll mit irgendwelchen Wahlkampfsachen und Ständen und Beachflags und was weiß ich.
Stimmt.
Und deswegen werden diese Plakate jetzt wahrscheinlich auch bis zum Aufhängen im Wohnzimmer liegen.
Ist ja Gott schon.
Aber es ist ja nächste Woche schon.
Genau. Also dann geht's so richtig los. In ein paar Kommunen im Kreis Kleve hängen auch schon Plakate. Das haben wir gestern auf der Rückfahrt von Emmerich gesehen. Das hängt damit zusammen, dass manche Städte und Gemeinden hier Satzungen haben, die eben eine 6-Wochen-Frist vor dem Wahltermin fixiert haben. Das sind tatsächlich die meisten.
Ja.
Aber nicht alle. Und rein theoretisch darf man 3 Monate vorher plakatieren. So, manche haben
das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber
da ist eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema, was wir uns gerade überlegt haben beim Abendessen sozusagen, nämlich
Chancengleichheit.
Gerechtigkeit.
Ja, ich wollte extra Gleichheit sagen.
Ja.
Weil dann können wir darüber reden, ob Gleichheit und Gerechtigkeit das Gleiche ist. Was es nicht ist, Spoiler.
Richtig. Ne, wir haben, also jetzt, um das mal so ein bisschen zu erklären, wir haben gerade darüber gesprochen, weil jetzt auch einige Geschehnisse in der letzten Woche waren, die genau dieses Thema tangieren. Wie sieht es denn überhaupt aus in Sachen Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, Fairness, wenn man so will, im Wahlkampf, also nicht nur unter den Parteien, sondern auch sozusagen im Zusammenspiel mit Verwaltung, mit rechtlichen Vorgaben und so weiter. Also wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man als Partei, vor allem dann auch als eher kleine Partei, dein Ortsverband umfasst jetzt 6 Mitglieder, da ist man jetzt auch nicht gerade. Also ich sag mal, zum Fußballturnier könntet ihr euch nicht anmelden.
Ja.
Ne? Wenn man eben personelle wie auch finanziell limitierte Ressourcen hat.
Ja, also vielleicht schieben wir eine Sache vorne weg. Es geht nicht darum jetzt, dass wir jetzt irgendwie irgendwelche Wahlgesetze bashen oder sowas oder hier ein großes Mimimi raushauen wollen, wie unfair alles ist. Darum geht's gar nicht. Aber tatsächlich ist ja in der letzten Woche einiges passiert, wo wir öfter gesagt haben, naja, es hätte jetzt nicht sein müssen. So. Und ich glaube, dass das, was ja bei Wahlen sowieso schon per se passiert, ist eine inhärente Chancenungerechtigkeit. Das liegt am System selbst. So, weil nicht jede Partei oder jeder, der zur Wahl antritt, ist gleich beliebt. Ja, also es geht ja quasi um, also Beliebtheit ist eigentlich das falsche Wort, aber um wie viele Leute wählen dich und nicht die anderen. So. Und das ist ja bei jeder Partei unterschiedlich, sonst bräuchten wir die ja nicht. Ja? Deswegen ist das eine systeminhärente Sache, die aber ja jetzt nicht verwerflich ist oder so. Das ist einfach so. Wir haben uns eine Partei ausgesucht, die jetzt, naja, der politische Liberalismus hat es in Deutschland schon immer schwerer gehabt, aber die jetzt nicht von den Beliebtheitswerten oder den Wahlergebnissen so ist wie jetzt eine CDU. Das ist ja kein Geheimnis, das wissen wir ja alle. So. Deswegen fängt es da ja an, dass man es unterschiedlich leicht oder schwer in Anführungsstrichen hat, schon als Grundvoraussetzung. So.
Du meinst das ist ja mit der generellen Zuneigung sozusagen in der Gesellschaft zu bestimmten politischen Konzepten.
Ist ja auch von Wahl zu Wahl unterschiedlich. Ja, deswegen, da gibt es ja dann Umfragen und so weiter. Und dann kann man versuchen, das irgendwie abzuleiten, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Aber sei es drum, das, worum es uns ja geht, ist ja nicht die, dass jetzt alle quasi gleichgeschaltet werden sollen, sondern gibt es Dinge, die für eine Partei vielleicht schwerer sind als für eine andere? Gibt es Dinge, die durch Verwaltungen, Recht, also geltendes Wahlrecht und so weiter, vielleicht irgendwie einem das schwerer oder einfacher machen, ohne jetzt zu sagen, deswegen findet man das System irgendwie kacke? Ja, weil wir maßen uns ja nicht an, dass wir jetzt hier quasi bei mir am Küchentisch sitzen und sagen, wir haben die total geilen Ideen, wie das alles viel besser werden kann, bei einem System, das ja über Jahrzehnte gewachsen ist und auch sehr robust ist, wie ich finde.
Und nicht perfekt ist, aber immer nicht, noch sehr, sehr.
Genau, also du findest kein perfektes System, glaube ich fest dran. Du findest kein perfektes System in der repräsentativen Demokratie. Das geht nicht. Du musst irgendwie das Repräsentative ja abbilden. So. Und das, wenn du das hundertprozentig perfekt machen wollen würdest, hättest du am Ende die Anzahl der Wahlberechtigten im Parlament sitzen. So, deswegen funktioniert das nicht.
Aber machen wir es mal ein bisschen plastisch. Du hast gerade gesagt, Parteien haben unterschiedliche Startvoraussetzungen. Jetzt haben wir ja gerade schon festgestellt, die Leute, die den Podcast verfolgen, wissen das ja, ihr seid letzten Dezember hier mit 4 Mann gestartet.
Ja.
So. Da kann jetzt kein anderer was für. Das ist jetzt gar keine Analyse in dem Sinne, dass es jetzt hier irgendwie ungerecht zugeht. Aber es ist festzustellen, du hast jetzt gerade 6 Leute, wovon 5 sozusagen aktiv sind. Ich glaube, das kann man jetzt so sagen. Ne?
Ja.
Und dementsprechend habt ihr hier ein Team von 5 Leuten, die halt im Wahlkampf anpacken. Das ist natürlich bei anderen Parteien sehr viel mehr. So, jetzt kennt jeder, wenn man mal eine Hausparty gegeben hat, den Spruch, viele Hände, schnelles Ende. Heißt, ob man alleine den Tisch abräumt oder mit 5 Mann, geht schneller. Jetzt mal plastisch gesprochen. Heißt, natürlich fällt dann bei so einem kleinen Team der Wahlkampf als solchen, ob das jetzt Stände, also die Besetzung von Ständen sind, das Aufhängen von Plakaten, das Schreiben von Social-Media-Beiträgen, das Design von Plakaten und so weiter und so fort. Bei dir jetzt ja zum Beispiel einen viel, viel kleineren Pool an Leuten.
Ja, klar.
So, würdest du jetzt sagen, Pech, hättest du dir eine andere Partei ausgesucht, hättest du das nicht. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja.
Das ist auch genau der Unterschied zwischen Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit, weil natürlich habe ich nicht die gleichen Startvoraussetzungen wie jetzt die CDU hier. Ist ja klar. Da kann aber auch die CDU nichts für. So. Und trotzdem ist es nicht ungerecht, weil ich habe halt gerade erst mit dem Laden hier angefangen. So. Und wir haben einiges erreicht jetzt schon in der Zeit. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir auf der faulen Haut gelegen hätten. Aber natürlich ist es was anderes, ob du jetzt hier eine etablierte Größe bist oder ob du ja im Prinzip neu anfängst.
Aber so. Du weißt doch, Adrian, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Ja, ja. Das hast du jetzt schön gesagt. Hast du dir den Spruch selbst ausgedacht?
Nein, nein. Das weißt du, von wem der ist.
Ja. Naja, jedenfalls ist das deswegen wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Was ist jetzt quasi unfair und was ist einfach nur nicht die gleiche Startvoraussetzung? So, anders als, also ne, unser Laden propagiert ja immer Chancengerechtigkeit, stehe ich auch hinter, dass du im Prinzip, wenn du nicht die gleichen Startvoraussetzungen hast, du aber Unterstützung bekommst, um quasi die gleichen Chancen am Ende zu haben, wie möglichst jeder andere auch. Chancen
wahrnehmen zu können.
So, genau, diese Chancen wahrnehmen zu können. Das heißt aber ja nicht, dass das nicht mehr Arbeit sein darf. So. Erst recht nicht, wenn es um Wahlen geht. So, weil es ist ja jetzt nicht so, dass bei Wahlen viel Arbeit automatisch ein gutes Ergebnis bedeutet. Oder eine gute Grundvoraussetzung innerhalb der Partei irgendwie gleichzeitig heißt, dass du ein gutes Ergebnis am Ende hast. So, das ist ja von Dritten abhängig, nämlich souverän. Von den Wählern.
Ja.
So. Und deswegen kann man das so nicht vergleichen. Ja, das ist was anderes in einem Konzern oder sowas. Deswegen hinkt da der Vergleich ein bisschen.
Ja, obwohl jetzt, wir bleiben mal jetzt bei den personellen Ressourcen. Wie gesagt, du hast 5 Mitglieder oder 6, ja, aber 5 aktive. Wir haben das ja lange beleuchtet, allein schon das NRW-Kommunalwahlrecht, die Besetzung der Ortswahlbezirke.
Ja.
Du hast in Kerken 13 Ortswahlbezirke.
Ja.
Die musst du besetzen, sonst bist du da nicht wählbar. Und zwar in ganz Kerken nicht. Und dann fehlen dir im schlimmsten Falle, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hättest jetzt nur deine 5 respektive 6 Mitglieder besetzen können, hättest du im Zweifelsfall mehr als die Hälfte der Ortswahlbezirke nicht besetzt.
Ja. So.
Das ist ja zum Beispiel dann ein Thema, wo wir genau da sind. Ich glaube jetzt nicht, dass andere Parteien große Probleme hatten, Ortswahlbezirke zu besetzen, also gerade die einfach personell sehr viel besser ausgestattet sind.
Da ist es wahrscheinlich sogar eher andersrum, da kloppen die sich eher um die Wahlbezirke, ne, weil, also gerade bei der CDU gehe ich da stark von aus, weil die ja eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, diese Wahlbezirke auch zu gewinnen. Das heißt, da geht es ja auch wirklich um was, wenn man dann einen Wahlbezirk besetzt und die, also geht bei allen um was, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann das Direktmandat kriegst, halt hoch. So, und
du hast doch gerade noch gesagt, dein Wahlkampfziel ist, das Direktmandat zu holen hier.
Ja, ich will hier der Kerkener Genscher werden, so, der das letzte Direktmandat gekriegt hat.
Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich meine, das stimmte gar nicht.
Ich bin mir relativ sicher, dass das stimmt. Ich habe das irgendwann mal nachrecherchiert.
In Halle nach der Wiedervereinigung, ne, weil er ja Hallenser ist, aber.
Ja.
Naja.
Ist auch egal.
Irgendwie müssen wir nochmal nachgucken, weil irgendwie hatte ich letzte Mal gelesen, dass das gar nicht stimmte, dass das so eine Urban Legend bei uns ist.
Aber ja, von mir aus, aber ich mag Urban Legends. Vielleicht war Genscher auch ein Krokodil, das in der Kanalisation lebt. Weißt du? Das ist die Urban Legend, mit der alles angefangen hat. New York, glaube ich. Egal. Auf alle Fälle, und ich glaube, da sind wir auch tatsächlich unterschiedlicher Meinung, weil als ich hierher gezogen bin, kannte ich ja nur das rheinland-pfälzische Kommunalwahlrecht und ich habe mich da in gewisser Regelmäßigkeit auch drüber ausgekotzt. Ja, haben wir ja hier schon öfter drüber geredet mit diesem Kumulieren und Panaschieren. Und
furchtbar.
In Trier gab es dann 56 Stimmen, die du verteilen durftest. Die Auszählung hat 2 Tage gedauert, wenn du Glück hattest, und war alles ganz, ganz kompliziert und keiner hat verstanden, wie das funktioniert. Ja, also sobald man theoretisch ein Lineal zum Ausfüllen des Stimmzettels braucht, weil man Leute durchstreichen kann, dann ist es eigentlich zu viel des Guten. Aber sei es drum, dann hast du mir hier gesagt, ja, hier gibt es nur ein Kreuzchen. Hier macht man ein Kreuzchen und gut ist. Da war ich dann ganz amazed davon.
Pro Stimmzettel.
Ja, pro Stimmzettel. Und hab dann aber rausgefunden, ja, aber man muss ja die Wahlbezirke besetzen.
Korrekt.
Und man muss ja auch die Wahlbezirke alle voll kriegen, damit man da gewählt werden kann. Und das, also ich verstehe, warum man sich das so ausgedacht hat, aber jetzt rein aus meinem gesunden Menschenverstand heraus, verstehe ich nicht, was das für bei einer Kommune für einen Unterschied macht, ob du jetzt mit, sagen wir mal, 5 Leuten da gute Ideen hast und die umsetzt und da quasi alles reinhaust, was du hast, oder mit 20 Leuten, die dann alle Wahlbezirke viel einfacher besetzen können und so weiter, die aber im Zweifel weniger machen, weil es sind ja dann 20, die müssen ja gar nicht so viel machen. Das, also ich weiß nicht, nur weil ich jetzt 3 Straßen weiter wohne, ob ich dann nicht genauso den Ort repräsentieren könnte, wie jemand, der, ne, wie gesagt, 3 Straßen weiter wohnt. Und dann ist der Gipfel der Abstrusität, dass du ja gar nicht in dem Wahlbezirk wohnen musst, in dem du antrittst. So. Deswegen macht es eigentlich rein aus meinem Menschenverstand raus keinen Sinn, dass man das so macht. Wahlrechtlich macht es irgendwie Sinn, damit du das, ne, damit du die Mandate verteilen kannst und so weiter. Ja, aber ich sehe die Begründung dahinter, warum man das jetzt so macht, aus einer rein demokratietheoretischen Sicht nicht wirklich.
Das Zauberwort ist personalisierte Verhältniswahl.
Ja.
So. Punkt.
Ja. Aber dann erklär mir mal, warum das jetzt sinnvoll ist und warum das nicht, ich spiele jetzt mal ein bisschen Advocatus Diaboli, warum das nicht unfair ist, kleinen Parteien gegenüber.
Naja, ich sag mal so, erstmal sagt die Quantität der besetzten Ortswahlbezirke ja nicht über dein Ergebnis am Ende was aus. Könnte auch sein, dass du in den 5 der 13 Wahlbezirke, die du jetzt in diesem imaginären Beispiel besetzen würdest, jeweils 70% holst. Ja?
Ja.
Wäre ja durchaus denkbar. So. Also es sagt ja jetzt erstmal nichts aus. Natürlich ist es schwieriger, wenn du Ortswahlbezirke nicht voll besetzt. So. Weil da dann Stimmen, die du da bekommen würdest, einfach im schlimmsten Fall ja an jemand anders gehen. Also es gibt ja da 2 Varianten. Entweder Leute, die eben sagen, okay, ich möchte die Freien Demokraten wählen, gehen dann entweder nicht zur Wahl oder wählen dann sogar im Extremfall jemand anderen. Das ist natürlich dann noch schlechter. So. Wir haben nun mal in NRW hier die personalisierte Verhältniswahl, die eben durch die Kandidatinnen und Kandidaten in Ortswahlbezirken ausgedrückt werden. So. Ich persönlich finde das gut. Bleibt dabei, das ist eine faire Geschichte, weil der Grundgedanke dahinter ist, dass eben die Ratsmitglieder, die dann eben dort direkt gewählt sind, auch einen bestimmten Bereich abdecken an Einwohnern. Das ist ja je nach Gemeinde so ein bisschen anders strukturiert. Die Kreiswahlbezirke sind immer knapp 10.000, die Ortswahlbezirke immer so Pi mal Daumen, für Gelder kann ich jetzt sprechen, knapp 1.000, bei dir ja auch roundabout. Also der Grundgedanke dahinter ist ja eben, dass dann da auch ein in Anführungsstrichen direkt gewähltes Ratsmitglied dann da ist. Jetzt im Verhältnis zu Rheinland-Pfalz, was ich ja auch noch kenne eben von damals, dass das Kumulieren und Panaschieren, finde ich, geht da komplett dran vorbei. Weil der Unterschied ist ja, dass die Reserveliste, die wir hier wählen, statisch ist. Die ist nicht veränderbar. Heißt, wenn du jetzt mit 2, 3 Leuten in den Stadtrat oder in den Gemeinderat einziehst und aus irgendwelchen Gründen, beispielsweise wegen eines beruflichen Wechsels oder eines Umzugs, sagt einer aus seiner Fraktion so, ich muss jetzt leider mein Ratsmandat abgeben. Dann rutscht eben der Nächste auf der Liste dann für den nach. Wie auch bei Bundestagslisten oder bei Landtagslisten. Wie gesagt, man muss festhalten, die Reserveliste ist statisch, was für mich auch Sinn macht, weil die Partei hat die ja gewählt.
Ja.
Die Reserveliste haben wir ja nicht ausgewürfelt, sondern die wurde von den Parteimitgliedern auf einer Ortswahlversammlung, die geprüft wurde, wo an Eidelstadt versichert wurde, dass alles vernünftig gelaufen ist, gewählt. Wenn ich jetzt nach Rheinland-Pfalz blicke und da eben die Liste ja in sich auch kippt werden kann, durchs Kumulieren und Panaschieren, finde ich das tatsächlich torpediert im Endeffekt den Willen der Partei, weil die Partei hat sich ja durchaus was gedacht, die Parteibasis jetzt, die Liste in dieser Reihenfolge eben aufzustellen. Jetzt kann man sagen, ja gut, der Wählerwille, ne, führt dann eben dazu, dass Kandidat A am Ende Kandidat B überholt, ja. Ich persönlich finde das, also mal ganz davon ab, dass der Auszählungsmodus furchtbar kompliziert ist und ich glaube auch wirklich da sehr fehleranfällig ist, einfach weil du so viele Stimmen vergeben kannst. Und ich will nicht wissen, auch gar nicht böswillig, aber wie oft sich da verzählt wird oder dass auch Wählerinnen und Wähler dann einfach auf einmal da an der Stelle ein Kreuz zu viel gemacht haben und dadurch
ja,
der
oder viel zu wenig, da werden ja ganz viele Stimmen auch verschenkt.
Genau, ne? Also. So, und ich meine, du kannst natürlich auch einfach die Liste in der Gesamtheit wählen, das ist natürlich alles möglich. Dennoch finde ich das System unnötig kompliziert.
Das sind aber jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Also ich finde das mit dem Panaschieren und Kumulieren auch, naja, gewöhnungsbedürftig. Aber das macht, also das, ja, das kippt Listen und so weiter, das macht es einer Partei aber nicht schwerer, überhaupt mit quasi den gleichen Chancen anzutreten.
Ja, ich sag nochmal, rein theoretisch macht es das auch nicht schwerer hier, wenn du halt Ortswahlbezirke nicht besetzt. Weil du hast natürlich die Möglichkeit in den fünf, wenn du halt nur fünf Leute hast, dann hast du halt nur fünf Leute. Dann musst du halt mit den fünf ein entsprechendes Ergebnis in den diesen fünf Wahlbezirken holen.
Ja, pass auf, verstehe ich auch alles, aber wir reden, also und wenn wir jetzt, sagen wir mal, über Köln reden würden, da könnte ich das sogar noch irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich habe hier, was weiß ich, ich bin hier jetzt der direkt gewählte Stadtrat aus Sülz oder Ehrenfeld oder was auch immer, da verstehe ich das irgendwie, ja, dass man dann sagt, okay, das ist so ein abgeschlossener Stadtteil, der hat irgendwie eine
teilweise
auch... Das sind aber
Bezirksvertretungen.
Ja, aber das macht irgendwie Sinn, so. Aber wenn ich mir jetzt Kerken angucke, könnte ich sogar noch verstehen, wenn man sagt, okay, Kerken besteht aus mehreren historisch gewachsenen Orten, ja, dass man da sagt, okay, alte Kerk gibt's irgendwie welche und neue Kerk gibt's irgendwie welche und dass irgendwie jeder Ortsteil da vertreten ist. Aber diese Wahlbezirke, die gehen ja rein nach Personenzahl,
genau,
da geht's ja nicht um Geografie oder so.
Es hat keine geografischen Merkmale, sondern demografische.
Ja, aber dann ist ja die Frage, bist du dann für deine ungefähr 1000 Leute ganz besonders verantwortlich, die gerade in deinem Wahlbezirk wohnen? Oder ist es einfach nur so, dass du quasi eine ähnlich große Legitimation hast, wie jetzt der Nachbargewählte, der jetzt auch 1000 Leute vertritt?
Naja, man darf nicht vergessen, es ist immer noch ein Unterschied, auch wenn unsere Partei da leider selten in diesen Genuss kommt. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen direkt gewählten Ratsmitgliedern und über die Listen eingezogene.
Ja.
So, das ist ja auch im Bundestag so.
Ja.
So, dass eben direkt gewählte Mandatsträger immer sozusagen auch ein bisschen mehr Beinfreiheit haben, auch in der Ausübung ihres Mandates. So. Und ich finde schon, dass, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Pont ein Direktmandat gewinnen würde, was ausgeschlossen ist, ich gebe alles, aber lieber Ecki, das wird ein enges Rennen, sagen wir mal so. Natürlich hätte ich dann auch vom Gefühl her, ich meine, gut, jetzt wohne ich da auch. Insofern hast du einen Punkt, ne? Also man muss ja da nicht wohnen. Aber natürlich würde ich dann schon auch mit einem anderen Drive, sag ich mal, die Leute da repräsentieren, weil man dann eben ja, es ist ja ein großer Vertrauensbeweis, direkt gewählt zu werden. Es ist natürlich auch schön, da ein gutes Ergebnis zu haben. Man setzt sich auch genauso für die Kommune, für die Gemeinde ein, wenn man eben über eine Reserveliste eingezogen ist. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, diese lokale Verankerung zu haben und dann eben, Stichwort personalisierte Verhältniswahl, auch ein Gesicht für die Partei da in deinem Sektor, sag ich mal, zu haben.
Genau das, pass auf, das verstehe ich ja, aber dann müsste man theoretisch konsequenterweise sagen, genau das, nämlich, dass man dann da wohnen muss, wo man im Prinzip antritt. So, jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass genau das nicht passiert, weil es dann eben richtig unfair wäre, weil du dann nämlich die Möglichkeit einer Partei, die Möglichkeit komplett nimmst, da wirklich jetzt überall antreten zu können, wenn die zwar genug Mitglieder haben oder Leute, die Partei unterstützen, die aber blöderweise jetzt halt alle irgendwie geknubbelt in einem Wahlbezirk wohnen, ja, und dann kannst du da nicht antreten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das quasi dieser Kompromiss ist, dass man sagt, ja, man muss halt nur in der Kommune leben und darf dann aber antreten, wo man will oder wo die Partei einen hinwählt sozusagen. Das macht aber, finde ich, so diese Idee hinten dran ein bisschen kaputt. Das heißt, musst ja abwägen zwischen Chancengerechtigkeit allen gegenüber und der Idee, die hinter dem Wahlrecht steht. Also das Wahlrecht ist ja im Prinzip nur die juristisch verklausulierte Idee, wie man gerne diese Repräsentativität hätte. Ne? Du guckst sehr überlegend.
Überlegen vielleicht. Aber, nee. Jetzt wären wir in dem Dilemma Repräsentanz versus Repräsentiertheit.
Ja.
Ein Stück weit. Man kann Menschen in einem Ortsteil repräsentieren, ohne da zu wohnen. Ja. Und es muss nicht jeder Ortsteil repräsentiert sein.
Ja.
So. Das ist, glaube ich, der Grund. Also ich meine, man muss dazu sagen, wir hatten ja in den 90er Jahren eine große Kommunalwahlreform.
Ja.
Da ist auch die Sperrklausel zum Beispiel abgeschafft worden. Die gibt es ja nicht mehr auf kommunaler Ebene.
Also das, was man gemeinhin 5%-Hürde nennt.
Genau. Die gibt es ja hier nicht bei Kommunalwahlen. Was ich auch gut finde, weil das eben auch die Möglichkeit eröffnet, eben für Bürgervereinigungen, für kleine Parteien, für Gruppierungen auch einen Einfluss im Rat zu haben, sofern sie denn hier den Rückhalt haben. Ich verstehe deinen Punkt, ich sehe ihn trotzdem anders.
Ist ja in Ordnung.
Punkt.
Also, unterm Strich finde ich das NRW-Wahlsystem da auch besser als das in Rheinland-Pfalz.
Es ist halt einfach.
Also,
zu verstehen.
Also das mit diesen Wahlbezirken und so weiter, ja, geschenkt. So, da beschäftigen wir uns aber als Partei jetzt besonders mit. So, aber wenn das Wahlsystem so kompliziert ist, dass man als Wähler das nicht quasi einfach so verstehen kann, ohne sich da jetzt tiefgehend einlesen zu müssen. Ja, also wenn ich ein Wahlsystem habe, wo ich sagen kann, so, du machst ein Kreuzchen, das machst du bei der Partei oder bei dem Kandidaten, den du am besten findest. So, dann kannst du das in einem Satz erklären. So, und dann ist das ein gutes Wahlsystem im Prinzip. Natürlich mit anderen Voraussetzungen noch. Aber wenn ich eine Anleitung über 2 DIN A4-Seiten brauche, wie ich den Wahlzettel ausfüllen kann, dann ist das zu viel.
Ja.
So, und dann lasse ich auch, die Begründung habe ich in Rheinland-Pfalz häufiger gehört, wenn ich dann gesagt habe, ja, man kann ja auch noch Leute streichen und man kann hier dieses und jenes machen. Wenn die Leute dann gesagt haben, ja, das braucht man ja gar nicht erklären, weil das muss man ja gar nicht machen. Man erklärt einfach nur das Listenkreuz, fertig. So, das ist aber nicht der Sinn eines Wahlrechts, dass man quasi nur die einfachste Form, was man machen kann, kennt, sondern man muss, finde ich schon, wenn mein Recht des Wählens muss ich ja in seiner Gänze verstanden haben. So, und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Leuten unterstellen würde, sie würden sich damit zu wenig beschäftigen, aber ich finde, wenn du wählst, sollte das System so niederschwellig wie möglich sein und nicht besonders kompliziert. Oder davon abhängig, ob du deine Striche, mit der du Leute durchstreichst, gerade genug machst oder nicht.
Man könnte ja jetzt sagen, ich habe es ja gerade mal erklärt, in Rheinland-Pfalz ist ja auch, ich glaube, in Sachsen, in ein paar anderen Bundesländern.
Niedersachsen und Hessen?
Ich bin mir ziemlich sicher, in Sachsen müssten wir jetzt tatsächlich nachgucken. Also weiß ich jetzt aus dem Kopf raus auch nicht wirklich. Aber das, was ich ja gerade gesagt habe, dass die Listen sozusagen nicht statisch sind, sondern in sich durch den Wählerwillen noch veränderbar sind in der Reihung. So, was ja auch direkten Einfluss darauf hat, wer am Ende dann in das jeweilige politische Gremium einzieht. Ja. Von der Theorie her wertet das ja den Wählerwillen höher. So, muss man einfach mal so sagen. Also,
du hast als Wähler mehr Einfluss darauf, wer am Ende da drin sitzt.
Genau, und du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, Partei A hat den Hans Werner, der mein Nachbar ist, ja ganz mies behandelt, der wollte eigentlich auf Platz 5 kandidieren und ist da aber nicht gewählt worden, kandidiert jetzt auf Platz 8, das finde ich nicht gut, dann gebe ich dem Hans Werner jetzt mal ein paar Stimmen mehr, damit der möglichst hoch reinkommt.
Ja.
So, ist ja erstmal ein schöner Gedanke, nämlich, dass praktisch die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler, als Souverän sozusagen die höchste Entscheidungsbefugnis haben.
Ja.
So. Genau wie du das sagst, ist das in der Praxis aber meiner Meinung nach sehr schlecht umgesetzt. Weil A, fehleranfällig, B, furchtbar kompliziert, also diese ganzen Sachen zu erklären, ich geb dir recht, durchstreichen, 3 Stimmen geben, 3 Stimmen und Listenkreuz und alles Mögliche.
Ja.
Es gibt ja zig Varianten.
Ja.
Plus, das muss ja auch alles fehlerfrei bewertet und ausgewertet werden? Also da setze ich echt ein Fragezeichen dran, wenn ich dann sehe, dass man bei der letzten Kommunalwahl 2024, da haben wir ja auch oder habe ich ja auch da geschaut, was ihr da in Trier und in Rheinland-Pfalz generell für Ergebnisse holt. Wenn ich das jetzt in hunderttausende Stimmen, obwohl man irgendwie nur 5000 Wähler oder so hatte. Ja? Ja. Also das potenziert sich ja alles nach oben. Also absoluter Wahnsinn. Und suggeriert, finde ich, auch ein bisschen, das ist seltsam. Und da sage ich ganz ehrlich, da werte ich dann unser System hier oder unser Kommunalwahlrecht doch schon als besser an, weil wir als Partei, als Untergliederung denken uns ja auch was dabei.
Ja.
Also die Kreiswahlversammlung machen wir nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil wir ja auch da eine Idee hinter haben, die ja inhaltlich unterlegt ist und Personen da wählen, die im Falle einer Wahl ja auch diese politische Richtung in dem jeweiligen Parlament, sage ich jetzt einfach mal, oder im jeweiligen politischen Gremium ja repräsentieren und ja auch umsetzen sollen.
Ja. So.
Und jetzt kann es ja durchaus vorkommen, ich will jetzt nicht sagen, dass es in der Vergangenheit der Fall ist, aber ne,
ja,
dass dann beispielsweise in Rheinland-Pfalz da Menschen gerade in kleineren Parteien in eine Fraktion zusammengewählt werden, die in dieser Zusammensetzung da eigentlich gar nicht sitzen wollten.
Ja.
So.
Und auch im Zweifel, wenn es ganz blöd läuft, sich überhaupt nicht leiden können.
Ja.
Und auch, haben wir ja letzte Woche drüber geredet, dass das auch nicht ganz unwichtig ist und einfach nicht zusammenarbeiten können.
Genau, oder sich auch einfach nicht als Team verstehen, ja, genau, in dem Sinne.
Oder völlig andere Ansichten vertreten.
Ja, oder auch unklare Hierarchien dann auf einmal da sind. Gerade, ja, also das ist ja gerade eine Problematik dann in kleineren Parteien, wenn du dann wirklich nur, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Leute drin hast und die sich, ich sag jetzt mal, nicht grün sind. Dann kann das auch sehr lähmend sein.
Ja.
Und ich finde, diese Art von Auszählung, diese Art von Wahlsystem schafft mehr Probleme, als dass sie Nutzen bringt. Und hier in Nordrhein-Westfalen ist es genau andersrum. So. Es schafft mehr Nutzen, bringt aber natürlich auch ein paar Nachteile, wie zum Beispiel die Besetzung der Ortswahlbezirke. Natürlich ist es ein Nachteil, wenn du nicht überall antreten kannst.
Ja.
So. Rein theoretisch, wie gesagt, kannst du auch eine absolute Mehrheit in 5 Wahlbezirken holen. So.
Ja.
Faktisch natürlich nicht. So. Jetzt bist du in der angenehmen Position, genauso wie mein Ortsverband, genauso wie unser Kreisverband, dass wir in den jeweiligen Gliederungen mit vollbesetzten Wahlbezirken antreten. Klammer auf. Gibt auch Gemeinden, da ist das nicht der Fall. Auch bei uns, aber auch bei anderen Parteien.
Ja.
So. Und da wären wir jetzt schon wieder ja bei der Chancengerechtigkeit. Was macht denn ein Wähler in Wahlbezirk XY, der sagt, ey, ich finde jetzt beispielsweise die SPD, ja gut, die SPD ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich finde jetzt, keine Ahnung, Partei XY gut, würde die gerne wählen, aber ausgerechnet in meinem Ortswahlbezirk sitzen die jetzt nicht. Also es ist ja dann auch einfach Pech.
Ja.
Also das ist ja dann, du schaust ja dann als Partei, haben wir ja auch mal irgendwann erzählt, durchaus darauf, okay, wie haben wir denn da früher abgeschnitten? Wo ist jetzt der geringste Schaden für uns? Ne? Also wo sind die wenigsten Stimmen zusammengekommen? Aber für den jeweiligen Wähler, die jeweilige Wählerin dann in diesem betreffenden Ortswahlbezirk ist es natürlich total scheiße.
Ja.
Weil du hast eine Wahlentscheidung getroffen und kannst die im Zweifel zwar nicht umsetzen.
Ja. So. Beziehungsweise im Zweifel darf dein Nachbar eine Partei wählen, die du selbst auch gerne wählen würdest, aber nicht darfst, weil du halt blöderweise eine Hausnummer zu weit wohnst.
Genau, so. Und das sind alles so Sachen, ja, es ist nicht perfekt, weil solche Geschichten nie perfekt sein können. Auch dann die Berechnung der Sitze, haben wir ja gerade auch schon kurz, haben wir auch mal in irgendeiner Folge mal besprochen, ne?
Ja.
Mit Urteil aus Münster und so weiter. Die Berechnung, also die Konvertierung der Ergebnisse der Stimmen und der Wahlen in die Sitze.
Genau.
So, die Rechnung.
Die ja immer, das ist ja das
auch
ist
nicht
ja
perfekt.
Der Kasus Knaxus, weil da ist ja der Teil, der am meisten quasi beäugt wird, wenn es um die Umrechnung geht von Absolutstimmen zu Repräsentanz.
Weil es da natürlich auch wirklich aufs Berechnungssystem ankommt.
Ja.
Also da kann ja je nach System tatsächlich ein derber Unterschied bei
rauskommen. Ja, ich habe das mal spaßeshalber noch zu meinen Studienzeiten immer mal mit den Studierendenparlamentswahlen gemacht. Und das wurde immer nach der Hond ausgerechnet. Und das habe ich dann aber auch nach Haare Niemeyer und wie sie alle heißen mal durchgerechnet, was sind alle kompliziert, ja? Weil es gibt keine einfache Berechnung dafür, weil das, also im Prinzip ist die Faustregel, je komplizierter die Berechnung, desto näher dran am Ideal ist man irgendwie. Deswegen war ja dieses Rock-Verfahren, das sogenannte, wogegen ja hier unsere Landespartei in NRW dann vom Verfassungsgericht erfolgreich geklagt hat, mir schon von Anfang an suspekt, weil das quasi versprochen hat, ist total easy. Also es ist eine ganz einfache Berechnung. Und wenn man eine, also es ist ja nicht das deutsche Steuersystem, wo, ne, wo es über Jahre immer komplizierter wird, sondern das war ja von Anfang an kompliziert. Und das hatte ja auch eine Bewandtnis, dass es kompliziert war. So. Und anders als beim Wahlakt an sich, wo es möglichst einfach sein sollte, finde ich, darf die Berechnung ja ruhig kompliziert sein, weil das machen irgendwie drei Hansel in der Verwaltung so ungefähr, ne, die sich dann damit auskennen müssen. Das muss auch nicht jeder komplett verstanden haben, wie das dann genau berechnet wird mit irgendwelchen Quantilen und was weiß ich was alles, ja. Aber am Ende versucht man halt diese Annäherung an das Ideal oder die Idealverteilung, was nie geht. Weil, habe ich ja anfangs schon gesagt, dann müsstest du im Prinzip alle Wahlberechtigten im Parlament sitzen haben. Und natürlich hat jedes dieser Systeme Vor- und Nachteile. Ich glaube aber, das, was wir jetzt haben, das funktioniert einfach gut. So. Deswegen wird das ja auch sehr häufig angewendet. Nicht nur hier. Und ist von den ganzen Berechnungsverfahren auch noch eins der einfacheren. Also, wenn ich das jetzt mit der Hond vergleiche, das ist, also wenn man das als Excel-Tabelle mal macht für sowas, das ist eine sehr, sehr lange, sehr komplizierte Excel-Tabelle mit Formeln, die sich über zwei Zeilen ziehen. Das will keiner von Hand ausrechnen müssen. Nee. Das ist wirklich aufwendig und auch fehleranfällig, wenn man es nicht automatisch berechnen lässt. Du musst es aber auch irgendwie, also ich finde, ne, du kannst das ja immer alles im Internet irgendwie ausrechnen lassen und so. Das darfst du ja aber um Gottes Willen nicht bei einer Wahl machen, ja, weil du musst ja wissen, wie das berechnet wird. Weil wenn du da eine Zahl irgendwo falsch drin hast, in dieser Berechnungsgrundlage, ist das ganze Ergebnis falsch. So, auch alles schon passiert. Deswegen muss man da echt aufpassen. Aber du hast recht, dieses Verfahren an sich ist ja schon theoretisch unfair, irgendwem gegenüber. Immer. Aber es ist halt das, was am nächsten drankommt oder am wenigsten Chancengerechtigkeit stört.
Ich werde jetzt mal ganz philosophisch, ist das nicht eigentlich überall so?
Ja, natürlich. Du hast ja auch kein perfektes System.
So.
Das System, ich werde jetzt auch mal, ne, ich sattel noch einen drauf. Das System ist, kann ja nur so perfekt sein wie derjenige, der es quasi erfindet. Und kein Mensch ist perfekt, also kann auch kein System perfekt sein.
Alles klar, Richard David Precht.
Ja. Nein, danke. Nein, aber es ist doch so. Also deswegen meine ich ja auch, habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, das hier ist keine Mimimi-Folge. Ich beschwere mich hier nicht drüber, dass das Wahlrecht so oder so ist. Es geht ja nur darum, mal zu versuchen, darüber zu reden, was könnten da Fallstricke sein? So, ohne dass ich jetzt sage, dass ich da jetzt unzufrieden mit bin.
Aber pass auf, lass uns vielleicht mal weg von diesem ganzen Wahlmodus, weil es jetzt doch schon auch sehr technisch. Wir haben nämlich noch eine sehr plastische Geschichte.
Lass uns doch über Geld reden.
Das können wir auch machen, aber einen Einschub will ich vorher noch machen, weil ich das jetzt aus eigener Erfahrung berichten kann. Jetzt ist es auch eine Woche her, jetzt kann ich auch drüber sprechen. Stichwort Plakate. Mhm. Da haben wir ja auch, ich sag mal, Stichwort Chancengerechtigkeit. Da könnte man jetzt durchaus argumentieren, da gibt es von Kommune zu Kommune sehr große Unterschiede. Die einen haben diese großen Stellwände, wo alle hinplakatieren dürfen und dann da ein vorgefertigtes Raster ist. Die SPD kriegt so viele, CDU so viele, die FDP und so weiter und so fort. Ich gebe jetzt gerne zu, davon bin ich überhaupt kein Freund. Ich weiß, dass viele, viele Menschen genervt sind von Wahlplakaten an Laternen im öffentlichen Raum. Ja. Ist mir bewusst, kommt auch bei jeder Wahl raus. Ich sage aber auch ganz ehrlich, als wirklich Parteienmensch und jemand, der sich gerne in der Partei auch engagiert und auch gerne Politik macht, das ist auch eine Form von Wahlwerbung, die wir gerade auf kommunaler Ebene nicht oft haben, diese Sichtbarkeit. Und bitte, bitte lasst uns das auch, dass man da auch ein bisschen schauen kann, dass man eben Gegenden priorisiert oder diese Form der Wahlwerbung eben mit einem griffigen Slogan oder ähnlichem auch so effektiv nutzen kann, wie die Partei das eben für richtig hält. Und das, finde ich, kann man auf so Wenden nicht. Worauf ich aber eigentlich hinaus will: Wir haben uns da letzte Woche drüber unterhalten, das war auch letzte Woche ein Thema, wie viele Plakate und welche Größe von Plakaten dürfen Parteien und Vereinigungen im Kommunalwahlkampf nutzen.
Ja.
Du wohnst in Kerken, ich in Geldern. Wir kandidieren beide auch für die Kreistagsreserveliste. Ich ein bisschen vor dir, du aber auch noch in den Top Ten. Jede Partei hat da aus meinem Verständnis heraus erstmal die gleichen Chancen zu bekommen. Und wenn eine Kommune sozusagen die Standorte limitiert, also wenn eine Kommune jetzt sagt, jede Partei bekommt x Standorte, dann sollte das für jede Partei gelten. Jetzt gibt's aber einen Kniff. Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwann mal festgestellt, dass es eine sogenannte abgestufte Chancengleichheit gibt.
Ja.
Heißt im Kern, dass jede Partei, egal wie vermeintlich klein und unbedeutend sie ist, ja dieselbe Chance hat oder dieselbe Chance haben muss, gewählt werden zu können und Wahlwerbung für sich machen zu dürfen. Das Verfassungsgericht hat aber geurteilt, dass es dann natürlich dann rechtens ist, Abstufungen vorzunehmen. Weil ja zum Beispiel auch finanzielle Geschichten dann einen Ausschlag geben. Also Großparteien können mehr Wahlkampfplakate
produzieren. Klassiker ist ja Rundfunk. Ne? Also so. Wie viel Sendezeit bekommst du als Partei im Rundfunk? Genau.
So. Alles soweit gut. Jetzt ist letzte Woche in Geldern Folgendes passiert. Wir haben unsere Genehmigungen bekommen. Also die Plakate muss man ja beantragen. In manchen Kommunen läuft das sehr viel smarter als bei uns. Als in Wachtendorf für die Bundestagswahl habe ich ja die Genehmigung von der Stadtverwaltung. Da habe ich der lieben Mitarbeiterin eine freundliche E-Mail geschrieben und habe eine freundliche Mail zurückbekommen. Das war's.
Bei uns muss man wirklich hier genauso.
Ja, genau. Deswegen sage ich es, wir in Geldern sind da ein bisschen formalistischer. Ich sag's mal so, da muss man es wirklich auch beantragen und da kriegt man auch einen Gebührenbescheid zu.
Ein Gebührenbescheid?
Ja.
Kostet das was? Bei uns nicht?
Ja. Ich weiß.
Also ich kriege auch einen Bescheid, also eine Genehmigung. Aber
nee, das bei uns kostet das auch Geld.
Ja. Da steht drauf, kostet nichts.
Ja, bei uns kostet das auch Geld. Und jetzt war der Punkt, wir haben, obwohl es die ganzen Wahlen immer so war, dass alle Parteien 50 Standorte bekommen, Klammer auf, 50 Standorte mit je zwei Plakaten, wenn man denn möchte.
Die also aber sprich, ja nicht vorgeschrieben sind, sondern die Partei darf sich quasi 50 Laternenmasten aussuchen.
Genau, so, da gibt es ein paar Auflagen, ne, also nicht übereinander und so weiter und so fort. Wir haben jetzt 20 bekommen und wir dachten erstmal, hey, warum, was ist denn jetzt los? So, und dann hat, ich schick vorweg, das wurde jetzt mittlerweile korrigiert. Dennoch wurde dann erst gesagt, naja, dadurch, dass die Freien Demokraten ja leider im letzten, also aus meiner Sicht leider nach der letzten Bundestagswahl aus dem Bundestag geflogen sind, wären wir jetzt sozusagen als Partei nicht mehr von der Relevanz, die alle anderen Parteien haben. Wo ich natürlich auch ein Problem mit hatte, weil ich finde auch noch bei der Kommunalwahl sollte nicht das letzte Bundestagswahlergebnis als Referenz greifen, sondern eben die letzte Wahl der Gliederungen, die es auch geht. Also da hätte man beispielsweise den Kreistag oder den Stadtrat Geldern eben zu Rate ziehen dürfen, aber oder hätte die Landtagswahl argumentieren können. Ja. Also da gab es viele, viele Angriffspunkte und wir haben das auch mit der Verwaltung dann ganz easy klären können. Dementsprechend haben wir jetzt auch 50. Was ich damit sagen will, da fängt es ja schon an. Also, wer entscheidet denn, wann eine Partei klein ist oder nicht? Jetzt kann man sagen, ja, der Wähler. So, indem der bei einer letzten Wahl, die man eben als Referenz genommen hat, hat die Partei dann irgendwie nur 1% bekommen und die andere Partei halt 10. So, dann ist dann eine gewisse Relevanz da. Du hast es letzte Woche schon gesagt beim Beispiel vom BSW. Ich bin jetzt auch kein Fan vom BSW, ganz und gar nicht. Ja? Aber die sind sehr, sehr knapp am Bundestag gescheitert. Die mussten jetzt Unterstützungsunterschriften sammeln, ja, für ihren Wahlvorschlag für den Kreistag.
Ja.
So. Haben sie nicht hinbekommen.
Ja.
Ist das jetzt gerecht oder nicht?
Ja.
So, also die Frage darf man, finde ich, stellen. Ja,
klar.
Genauso wie bei den Wahlplakaten. Jetzt, ich habe unseren konkreten Fall jetzt geschildert, aber diese abgestufte Chancengleichheit, ist die im Kern gerecht?
Ja.
Lässt sich die Frage, wenn sich eine Partei neu gründet und sich, sage ich mal, 50 oder 100 Plakate leisten kann.
Ja, also ich mache da jetzt mal noch den Schwenk auf, weil ich ja eben gesagt habe, Geld. Das ist es ja genau. Ne? Also Plakate kosten ja auch Geld.
Ja.
Nicht nur die Plakate, das ist bei ganz vielem anderen so. So, das heißt, je mehr Geld du als Partei hast, desto mehr kannst du quasi machen. So, was Plakate, Flyer, was auch immer angeht. Und jetzt kenne ich es aus Trier ja noch so, da gab es ja gar keine Plakatbegrenzung. Hier gibt es eine wie auch immer geartete Plakatbegrenzung. So, da finde ich, wenn das begrenzt ist und bei allen gleich, dann, also ich darf ja hier zum Beispiel 60 Plakate aufhängen, ne? Also 30 Laternen vorne, hinten. So, das führt ja dazu, wenn das jeder gleich machen darf, dann ist jeder gleich gut oder gleich schlecht dran. Und gleichzeitig haut es aber auch bei den Kosten nicht so sehr ins Kontor, wie wenn du versuchen musst, mit einer sehr reichen CDU zum Beispiel mithalten zu müssen und genauso viele Plakate brauchst wie die. Das führt ja auch dazu, dass es dann aussieht wie auf dem Las Vegas-Strip, weil alle sich gegenseitig da versuchen zu überbieten und noch mehr Kohle rauszuhauen für Plakate. Deswegen finde ich, insofern ist die Begrenzung ja
eigentlich ein Schutz sogar für kleine
Für kleinere Parteien oder auch für klassisch Wählergemeinschaften oder vielleicht auch Einzelbewerber, die sich irgendwie
genau, ne,
zur Wahl stellen wollen, weil bezahl du mal als Einzelbewerber da jetzt irgendwie 2000 Plakate, ja, so ein, also da geht man dann so dran vorbei und oft werden die auch abgerissen oder beschmiert und so weiter, ne, so ein Plakat.
Bitte nicht machen, Straftat. Eben. Egal welche Partei.
Also das regt mich auch immer ein bisschen auf, weil ich immer weiß, wie teuer diese Plakate sind, ja, also so ein Plakat, das klar, je mehr du bestellst, desto günstiger wird es aufs Plakat gerechnet, wie bei allem anderen auch. Aber wenn du in einer kleinen Kommune bist, wo du jetzt nicht 5000 Plakate bestellst, da kostet so ein Plakat halt schon gerne mal 4, 5, 6 Euro. So. Und das läppert sich. Und wenn du das dann, sagen wir mal, alleine machst oder du gründest jetzt irgendwie eine neue, ne, Bürgervereinigung, die irgendwie das erste Mal antritt und so weiter, dann haut das schon ins Kontor rein. Und du musst ja auch noch andere Sachen machen. Ja, also Flyer kosten auch nicht so viel wie Plakate, aber die kosten ja auch Geld. Und deswegen finde ich, da ist so eine Begrenzung tatsächlich irgendwie sinnig und schützt genau dieses System, weil es wird auch keinen Sinn machen, wenn du sagst, du schaffst die quasi 5%-Hürde ab, die ja, glaube ich, gar nicht bei 5% war, aber bei 3 oder, ne? Aber das schaffst du ab, um es kleineren quasi leichter zu machen oder zu ermöglichen, in die Räte zu kommen. Und du verhinderst das aber de facto damit, dass du überrannt wirst von den Großen sozusagen, ne? Weil die einfach Geld draufkippen können ohne Ende. Das ist dann wieder keine Chancengerechtigkeit. Deswegen finde ich insofern, es gibt Regeln, die machen es fairer und es gibt Regeln, die machen es nicht unbedingt fairer, aber jetzt auch nicht unfairer. Ja, also Wahlrecht ist jetzt, wir haben ja jetzt mit dem großen Ganzen angefangen, gehen dann ins Kleine. Eigentlich wäre es andersrum irgendwie sinniger gewesen, aber also wer jetzt das Wahlrecht überlebt hat und immer noch zuhört, der darf sich jetzt über die konkreten Beispiele freuen. Aber wie du gerade gesagt hast, ne, wenn man dann plötzlich sagt, so eine Partei darf jetzt nur noch die Hälfte der Plakate, oder ich kenne auch Orte hier, ne, da ist das gestaffelt nach den letzten Wahlergebnissen, wie viel wer aufhängen darf.
Aber da, pass auf, das ist doch genau der Punkt. Wenn man jetzt sagt, abgestufte Chancengleichheit, dann würde ich mir auch eine wirkliche Abstufung vorstellen, nämlich wie beispielsweise in Issum, da ist das ja so, ja. Da hat die größte Ratsfraktion, ich will jetzt nicht, aus Erinnerung, glaube ich, 50, genau, und dann irgendwie 42, 35 und so weiter. Also da ist dann wirklich auch eine Abstufung drin, wo ich auch sage, wenn ich mir das angucke, dann ist das auch eine Abstufung nach Relevanz sozusagen. Ja. Und dann ist dann auch auf das jeweilige Ratsergebnis geschaut worden. So, und deswegen waren wir in Geldern auch so kiebig. Weil wir gesagt haben, Moment mal, also die Alternative 50 oder 20,
ja.
Was ist denn das für eine Abstufung? Ja?
Und auf welcher Grundlage? Ne?
Ja, halt auf der des Bundestagswahlergebnisses.
Ja, ja. aber nicht von den Prozenten her, sondern einfach nur rein raus, schwarz-weiß.
Genau, so. Richtig. So. Und was hätte ja denn den ja, ich sag mal, tragisch-komischen Nebeneffekt gehabt, dass die Fraktion, das sage ich mit Fug und Recht, wir als FDP in Geldern die meisten Anfragen und Anträge gestellt haben mit 3 Mann in diesem Rat. Und wir dann sozusagen weniger als die Hälfte hätten plakatieren dürfen, wie Linke und AfD, die jeweils in dieser Legislatur nur einen Ratsherren hatten, weil die eben jetzt noch im Deutschen Bundestag sitzen. Also das, also wir haben das ja auch geprüft und vor jedem Verwaltungsgericht wäre dieser Bescheid einkassiert worden. Das sage ich jetzt auch mal, wie es ist. Also da waren auch formelle Geschichten dahinter. Das hätte nicht standgehalten. Wir sind jetzt froh, dass wir uns da einigen konnten. Ist auch alles gut. An der Stelle auch no hate. Es wurde innerhalb von 24 Stunden geklärt. Also ich bin da jetzt gar nicht irgendwie böse drum. Aber damit will ich nur mal veranschaulichen, jetzt sind wir ja auch alles Leute, wir klemmen uns da ja wirklich hinter. Wir haben schon oft festgestellt, für uns ist das mehr als ein Hobby. Du hast gerade einen sehr guten Punkt gemacht. Einzelbewerber. So. Demokratie lebt ja auch von Partizipation und der Möglichkeit zu partizipieren. Mhm. Was macht denn jetzt zum Beispiel jemand, der sich überhaupt nicht mit Verwaltungsrecht auskennt oder auch keinen hat, den er fragen kann?
Oder einfach davon ausgeht, wenn die Verwaltung sagt, das geht so nicht,
ja,
dann geht das so nicht.
Ja, genau.
Ne? Und das nicht hinterfragt.
Ja. Und man muss ja mal von so einem Fall ausgehen, ja. Und wenn man sagt, abgestufte Chancengleichheit, muss es halt eine Abstufung geben und kein Handicap, sage ich jetzt mal. Und weniger als die Hälfte an Plakaten.
Ja.
Ist eine eindeutige Benachteiligung. So. Egal jetzt für welche Partei. Und wie du sagst, stimme ich dir zu, eine Limitierung. Also es gibt ja auch in NRW-Städte, wo es keine Limitierung gibt.
Ja,
das ist kein Phänomen irgendwie zwischen Rhein und Pfalz und NRW. Wir sind hier schon auch ein Landkreis, wo ja Limitierungen eher die Regel als die Ausnahme sind.
Ja.
Und auch zum Beispiel die meisten unserer Städte und Gemeinden haben auch die Auflage, dass keine A0-Plakate genommen werden dürfen.
Ja, das ist bei mir jetzt, habe ich jetzt rausgefunden.
Nicht
jetzt,
so, ja.
Nicht so, aber... Und das wiederum finde ich dann fair, wenn, also wir haben eine Partei, die möchte DIN A0 plakatieren, ob das jetzt so sinnig ist,
ne? Lassen wir mal so stehen.
Geschenkt, aber, weil DIN A0 ist schon wirklich groß.
Ja.
Aber da hat die Verwaltung gesagt, okay, könnt ihr machen, dann aber auch nur die Hälfte der Plakate beziehungsweise Standorte, weil die Fläche, also die Werbefläche sozusagen die gleiche bleibt. Ja, alle anderen plakatieren A1, das ist ein halbes A0-Plakat. Also sprich, die dürfen doppelt so viele Plakate aufhängen, wie wenn man A0 macht, weil dann ist die Fläche gleich. Und ich finde,
das
die
ist
Fläche,
fair. Das
die
ist
Fläche
fair.
Kannst du als genau. Grundlage nehmen.
Das ist absolut furchtbar.
Finde ich total legitim.
Das finde ich auch nachvollziehbar. So, da kann man ja so sagen. So, es ist ja nachvollziehbar, ist eine transparente Herangehensweise, ist eine Bestimmtheit drin.
Ja.
So, finde ich absolut okay. Ich würde jetzt selber, wir haben uns da ja auch schon mal drüber unterhalten, ich gebe auch gerne zu, ich bin eigentlich ein Fan von A0-Plakaten. Hätte mir auch in früheren Wahlkämpfen durchaus welche gewünscht. Ich gebe aber gerne zu, dass ich jetzt bei meinen persönlichen Ortswahlbezirksplakaten, obwohl ich es gedurft hätte, auch auf beispielsweise ja einen Hinweis oder eine Meinung von dir durchaus gehört habe, dass ich jetzt auch finde, dass A0 schon sehr massiv ist.
Ja.
Also man stellt sich das immer so vor, ich finde auch, wenn man jetzt, ich gucke jetzt mal auf deine Wahlplakate, man hat A1 immer so klein im Hintergrund, im Hinterkopf, weil es halt manchmal dann an einer breit befahrenen Straße auch relativ klein wirkt. Es ist aber nicht klein,
nee.
Das Plakat. So. Und dann, wenn man in so etwas ländlicheren Regionen lebt wie wir, wo dann auch, ich sag mal, die Straßen ein bisschen kleiner sind, die Gässchen ein bisschen süßer und alles irgendwie etwas heimeliger ist,
ja.
Dann erschlagen einen solche A0-Dinger auch einfach. Und
ja.
Das dann wirklich so förderlich ist, lasse ich mal dahin.
Ja, also ich finde, die kannst du irgendwie, was weiß ich, in Köln auf der Aachener Straße plakatieren. So, große Hauptstraße, riesen Grünstreifen, bla bla bla, da macht das Sinn, da fährst du mit teilweise 60 bis 80, je nachdem, wo du bist, dran vorbei. Da ist ein großes Plakat.
Du fährst innerorts sinnvoll. 60 bis 80?
Nein, in Düsseldorf schon, da darf man das aber auch. Aber wenn du, also Kerken beispielsweise ist ein großer Teil hier 20er-Zone.
Mhm.
So, da brauchst du keinen 65-Zoll-Fernseher an der Laterne, wo du irgendwie in überlebensgroß dir die Kandidaten angucken kannst. Deswegen reicht da DIN A1 völlig aus. Mal ganz davon ab, dass das auch für diejenigen, die das da aufhängen, also wir zum Beispiel, viel, viel mehr Aufwand ist, ein A0-Plakat an die Laterne zu bringen, als ein A1-Plakat. Muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten, weil wir es jetzt am Anfang von hier Manpower und so weiter hatten. Bei so einem A0-Plakat, da kannst du nicht immer alleine losziehen und welche aufhängen. Das geht nicht. Da brauchst du zwei Leute und eine Leiter. Und ein sehr großes Auto. Weil, also so A0-Plakate kriegst du in keinen Corsa.
Nö. Aber in meinem Kombi sicherlich.
Ja, das schon, aber eben nicht in irgendeine Knutschkugel. Deswegen, ja, aber das ist schon fairer, finde ich, so.
Aber wir schweifen ab in die Vorteile von DIN-Normen jetzt. Ja. Jetzt vom Grundgedanken her, eine Limitierung in irgendeiner Form, sofern es für alle gilt,
ja,
finde ich in Ordnung.
Ja.
Abgestufte Chancengleichheit finde ich auch in Ordnung, solange es halt wirklich eine abgestufte Chancengleichheit ist,
ja,
mit Betonung auf abgestuft.
Ja.
Und wenn sozusagen der Referenzbezug, ja, also
ja,
stimmig ist und nicht, ich will nicht sagen willkürlich, aber ne,
ja,
also im Idealfall, wenn man eben die Bundestagswahl zur Rate zieht, würde ich halt sagen, ist eine abgestufte Chancengleichheit für die Bundestagswahl beispielsweise, ja, da in Ordnung. Ich betone nochmal, abgestuft, aber nicht sozusagen für alle Ebenen dann.
Also ich glaube, so eine gute Daumenregel dabei ist doch, wenn man selbst nachvollziehen kann, warum so eine, also warum eine Regel da ist oder so, ne, dann ist doch die Akzeptanz dieser Regel auch viel höher, als wenn man jetzt irgendeine random Regel, wie jetzt beispielsweise bei euch da kurzzeitig mit dem, ja, ihr kriegt es nur 20, Punkt, wir begründen das auch gar nicht wirklich, sondern machen das einfach so, dann, also wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann führt das ja automatisch zum Gefühl des ungerecht behandelt worden Seins. So. Und das darf bei Wahlen auf keinen Fall passieren. So, das Wahlen, das sind es gibt ja diese Wahlgrundsätze nicht aus Jux und Dollerei, sondern die sind ja wichtig und die sind essentiell dafür. Und wenn jemand sich ungerecht behandelt fühlt da drin, in diesem System, oder noch nicht mal so sehr von, also nicht das System ungerecht findet, sondern sich von dem System ungerecht behandelt fühlt, indem die Verwaltung irgendwas macht, was man nicht nachvollziehen kann oder ne, irgendwas, dann korrodiert ja dieses Vertrauen da rein. Und das ist ja exakt das, wo wir gerade dabei sind, uns, also das können wir uns ja angucken, live und in Farbe, wie dieses System am Wegbröckeln ist. Und da ist nun mal, also noch, ne, wir sind noch nicht so weit, dass das Wahlsystem an sich jetzt irgendwie großartig
in
Zweifel gezogen wird.
Ich würde es anders formulieren, weil Wegbröckeln klingt halt so krass. Das, also mag sein, dass du es so siehst. Ich würde halt sagen, dass es, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Ja.
Das erste, nicht wegbröckelt, sondern, was wollte ich darauf erwidern? Akzeptanz verliert.
Ja.
Also dass die Akzeptanz,
ja,
für gewisse Entscheidungen, auch für gewisse Prozesse innerhalb von, ja, unserer Demokratie schwinden.
Aber
das sehen wir.
Das ist doch das Problem. So. Unser Wahlrecht fußt auf Akzeptanz, auf sonst nichts.
Ja, aber also bröckeln dadurch tut es noch nicht, finde
ich. Nee, habe ich auch gesagt. Also es bröckelt an anderer Stelle, aber weil das, also unser Wahlrecht ist ja im Prinzip der Kern, der innere Kern des gesamten Systems. Wenn es da anfängt zu bröckeln, dann wird's richtig heftig. Und guck dir Amerika an, da bröckelt's schon. Und was da abgeht, weil eben der innere Kern der Demokratie da am Wegbrechen ist, weil die Akzeptanz weniger wird, weil Leute nicht mehr glauben, dass dieses System fair ist. Ob das jetzt so ist oder nicht, ne, ist da völlig egal bei. Es geht nur um den Glauben daran. Das ist Psychologie.
Klammer auf, auch weil Leute dem politischen Gegner dabei immer nur die sinistresten Absichten,
ja,
unterstellen. Und das hat man ja hier auch durchaus, teilweise auch berechtigt. Nicht jede andere Meinung ist gleichzeitig Angriff auf,
ja,
Humanität, Rechtsstaatlichkeit und sonst was. Es kann sein, es muss aber nicht.
Ja.
Und unser System fußt auch auf Toleranz und dem Aushalten manchmal anderer Meinungen.
Ja.
Ne? Und das, um jetzt kurz den Diskurs in die USA zu machen, wo ich dir auch recht gebe, das sehe ich da auch seit Jahren durchaus unter Beschuss, dass diese Fähigkeit des Tolerierens auch schwerer oder schwer aushaltbarer Überzeugungen immer weiter schwindet und da so ein Absolutheitsanspruch von beiden Lagern, wenn man so will, formuliert wird, der eigentlich ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft eher erschwert als fördert.
Ja.
Das war auch, also als wir noch jung waren, wir sind ja auch schon Mitte 30, also als Teenager oder Anfang 20, da habe ich das in den USA so weiß Gott nicht wahrgenommen.
Nee, also es ist ja auch eine Entwicklung, die jetzt noch nicht allzu lange passiert.
10 Jahre, Pi mal Daumen.
Aber deswegen schlage ich jetzt quasi den Bogen so Richtung Ende. Deswegen bin ich sehr froh drum, dass wir hier zumindest in Kerken noch irgendwie miteinander reden können. Also da wird sich nicht gegenseitig an die Gurgel gegangen. Da wird auch nicht irgendwie, also da geht's sehr fair zu. Und das finde ich viel wert. Völlig egal, ob man mit der Meinung des anderen einverstanden ist oder ob man die politische Forderung jetzt unterstützt oder nicht. Aber solange man fair miteinander umgeht, und ich meine, gerade auf kommunaler Ebene haben wir das ja jetzt schon öfter betont, ne, das machen Leute ja aus Überzeugung. So, und zwar aus Überzeugung, dass sie das Richtige tun und nicht aus Überzeugung, dass sie es den anderen möglichst, also sie wollen, dass es den anderen möglichst schlecht dabei geht. Ne? Von daher, das funktioniert hier noch und ich hoffe, dass das auch eine ganze Weile noch so bleibt. Und man kann auch im Wahlkampf mit den anderen Parteien reden. Man muss nicht so tun, als wären die plötzlich weg. Ja? Ich muss jetzt nicht mich irgendwie, was weiß ich, mit den verbrüdern. Ja? Aber nur weil Wahlkampf ist, heißt das ja nicht, dass man nicht miteinander reden darf. So nach dem Motto, oh Gott, ich darf jetzt nicht mit den Grünen hier gesehen werden oder so.
Man ist ja auch noch, also man definiert sich ja auch nicht nur über die Parteizugehörigkeit. Ja, ne?
Aber es gibt eben Leute, die tun das. Und das finde ich immer ein bisschen bedenklich.
Es finde ich auch seltsam. Also ich wurde, also habe ich dir noch gar nicht erzählt, tatsächlich fällt mir gerade ein, ich wurde auf meine Aussage im letzten Podcast hinsichtlich dem manchmal, habe ich auch eine diabolische Freude dran, wenn ich mal einen Antrag stelle, dass ich weiß, dass der bei anderen irgendwie an die Nieren geht.
Ja. Ja.
Da wurde ich durchaus für kritisiert, sagen wir mal so.
Ja.
Ich möchte an der Stelle betonen, dass es darum geht, wenn ich von einem Inhalt oder von einer Forderung überzeugt bin, dann stelle ich die unabhängig davon, wie das bei anderen ankommt oder nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre klar gewesen. Nichtsdestotrotz natürlich, und das sage ich ja auch nochmal, wenn ich eine Forderung habe, wo ich genau weiß, okay, da stimmt einer überhaupt nicht zu, gibt es manchmal Menschen, wo ich dann denke, ha, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir darüber diskutieren. Aber in einer sportiven Art und Weise. Nicht in einer, dem würge ich jetzt einen reihenweise. Wir haben es im Kontext der Sympathie oder Antipathie gehabt. Das kam dann vielleicht in dem Kontext dann falsch rüber. Was ich damit sagen will, ist, Politik ist manchmal eine harte Arena. Und wir regen uns auch oft genug über, auch auf kommunalpolitischer Ebene, über manchen Post oder über manche Aussage auf.
Ja. So,
das gehört dazu. Was du aber gerade richtig gesagt hast und was ich auch für Geldern oder für den Kreisverband oder für den Kreis Kleve in Gänze sagen kann, ist, dass man sich mit den meisten politischen Akteuren hier in den Parteien auf einer zwischenmenschlichen Ebene vernünftig austauschen kann.
So. Genau.
Und das ist ein Wert an sich.
Ja. Ja. Davon lebt das System ja auch.
Ganz genau. Und man ist hier nicht verfeindet. So. Man ist in einer politischen Gegnerschaft, um einen Wettbewerb um die besten Ideen.
Man hat aber im Prinzip ja das gleiche Ziel.
Genau. Und man hat vor allem keine persönlichen Fäden oder ähnliches.
Ja.
Ja. Nur damit ich das jetzt auch nochmal.
Das wäre doch mal ein Wahlkampf-Gimmick, so ein FDP-Federhandschuh.
So. das kommt mit auf die Liste. Gut, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke.
Ja, das ist bis jetzt unsere längste Folge, aber es war auch eine der tiefgehenderen.
Ja, es war sehr theoretisch. Also. Wir machen es jetzt mal quick and dirty hier, die Verabschiedung. Lanz und Precht verabschieden sich.
Ja, nächste Woche ist Roman einfach wieder besoffen. Dann wird es wieder lustig.
Ich war noch nie während einer Folge besoffen.
So. Du hast selbst mal gesagt, dass du angetüdelt warst.
Angetrunken war ich. Ja. Ja. Ich hatte 3 Bier getrunken. Ja, nicht betrunken. Nein, aber wir verabschieden euch ins Wochenende. Der Wahlkampf geht jetzt richtig los. In der nächsten Woche wird plakatiert. Dann melden wir uns auch wieder mit der Folge zurück. Jetzt am Wochenende sind zumindest in Pont bei mir einige tolle Geschichten, nämlich das Waldfest der Freiwilligen Feuerwehr Pont, wo ich am Samstag definitiv anzutreffen bin, weil das jedes ja echt ein geiler Termin ist. An der Stelle lieben Gruß an alle Organisatoren. Und ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.